RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Prokoing Choing. Guten Morgen. Nach dem Amoklauf an einer Oberschule im österreichischen Graz ist ein weiteres Opfer an seinen Verletzungen gestorben. Damit wurden 10 Angegriffene getötet. Der Täter brachte sich außerdem selbst noch am Tatort um. 11 weitere Menschen wurden verletzt. Der 21-jährige Amokläufer hatte die Schule früher selbst besucht, aber ohne Abschluss verlassen. Die beiden eingesetzten Waffen besaß er legal. In der Nähe eines Verteilzentrums für Lebensmittel im Gazastreifen soll es viele Tote gegeben haben. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium teilte mit, mindestens 36 Menschen seien durch Schüsse ums Leben gekommen. Das israelische Militär erklärte, man habe hunderte Meter vom Verteilzentrum Warnschüsse abgegeben. Die Armee hat die Zugangsstraßen zum Zentrum zwischen 18 und 6 Uhr zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Flexible Lösungen, um mobil bleiben zu können, die brauchen aus Sicht des Brandenburger Seniorenbeauftragten Asmus ältere Menschen auf dem Land. Für weite Wege gäbe es bereits gute Angebote, sagte er in RBB 24 Brandenburg aktuell. Es seien aber weitere flexiblere, bedarfsgerechtere und barrierefreie nötig.
Es gibt Plusbusse, Bürgerbusse, Rufbusse, die durchs Land fahren. Und daneben braucht es aber, und es wird ohne die Zivilgesellschaft nicht gehen, eben Nachbarschaftshilfe, gerade auf dem Dorf. Wir wollen das auch weiter unterstützen, diese neuen Nachbarschaften fördern. Dafür haben wir zum Beispiel Dorfkümmerinnen und Dorfkümmerer über Pflege vor Ort als Programm, die sich dann um solche Dinge auch kümmern und die Menschen wieder zusammenbringen.
Der Berliner Senat will ein Entwicklungszentrum für die Computerspielszene mit 4,6 Millionen Euro fördern. Dafür soll ab dem nächsten Jahr das Lux-Gebäude nahe der Warschauer Brücke umgebaut sein. Für 15.000 Quadratmetern können dann Firmen, Vereine und Verbände einziehen. Die Gaming-Industrie in Berlin hat zuletzt einen Jahresumsatz von mehr als 400 Millionen Euro gehabt. In Berlin soll das sogenannte saubere Küchengesetz wieder abgeschafft werden. Das steht in einem Gesetzentwurf der Justizverwaltung, der dem RBB vorliegt. Der Zeitpunkt ist noch offen. Kirsten Buchmann, RBB 24, Landespolitik.
Das saubere Küchengesetz ist seit Anfang 2023 in Kraft. Hygienebarometer sollen Verbraucher informieren, wie sauber die Küchen zum Beispiel in Restaurants oder Cafés sind. Doch es fehlt genügend Personal, um Hygienekontrollen durchzuführen. Zudem gingen die momentanen Regelungen über das hinaus, was für die Lebensmittelsicherheit zwingend notwendig ist.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, nachts viele Wolken und einige Schauer bei rund 11 Grad. Derzeit in Cottbus und Potsdam 14 Grad, in Berlin-Marzahn 13 und in Tempelhof 14 Grad. Tagsüber anfangs noch dichter bewölkt, danach langsam freundlicher. Ab dem späten Nachmittag sonnig, 19 bis 22 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A1 Fehmarn Richtung Lübeck ist zwischen Pansdorf und Rathekau wegen einer Nachtbaustelle noch 4 Stunden gesperrt. A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Hannover-Bodfeld und Herrenhausen 4 Kilometer Stau. Wegen einer Nachtbaustelle ist hier nur eine Spur frei und es staut sich auch zurück auf die A352. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Montabaur und Dreieck Dernbach 2 Kilometer wegen einer Baustelle, auch hier nur eine Spur frei. Und nach Berlin, die A100 Wilmersdorf-Wedding ist zwischen Spandauer Damm und Kurfürstendamm bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt, auch dort staut es sich.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem NDR-Infostudio in Hamburg begrüßt Sie heute Nacht Peter Jagler. Sie haben es in den Nachrichten gehört, der Amoklauf in Österreich ließ das Land heute in eine Schockstarre fallen. Wolfgang Fichtel aus dem Studio in Wien fasst zusammen, was am Nachmittag bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben wurde.
Die Lage war lange unübersichtlich. Wilde Spekulationen auf Social Media. Von der Polizei Steiermark erstmal nur die Bestätigung: Polizeigroßeinsatz am Borg-Dreier-Schützengasse, am Bundesoberstufen-Realgymnasium, eine weiterführende Schule nicht weit weg vom Hauptbahnhof. Schreie, Schüsse am Borg, das waren die ersten Notrufe, die die Polizei erreicht haben. Um Punkt 10 Uhr vormittags. Da hatte der mutmaßliche Täter schon geschossen. Getötet hat er am Ende auch sich selbst. Es ist Tag 100 der neuen österreichischen Regierung im Amt und auch Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker wollte eine ganz andere Bilanz ziehen. Stattdessen steht er tief erschüttert an der Seite seines Innenministers nahe dem Tatort in der trauernden Stadt Graz.
Dieser heutige Tag ist ein dunkler Tag in der Geschichte unseres Landes. Der Amoklauf an einer Schule hier in Graz, dem Borg Dreischützengasse, ist eine nationale Tragödie, die uns zutiefst erschüttert.
Wortkarg, Österreichs Innenminister Gerhard Karner. Es gibt so viele Fragen, die er noch nicht beantworten will. Die Opferzahlen, alle wissen, es könnten noch mehr werden. Schülerinnen und Schüler waren es vor allem. Eine Lehrkraft, heißt es, aber nicht bestätigt. Erschossen im ehemaligen Klassenzimmer des Täters, heißt es ebenfalls, und im Klassenzimmer daneben. Aber keine zwei Täter, wie zwischendurch vermutet, das wenigstens bestätigt der Innenminister.
Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt bestätigen, dass es sich hier um einen Einzeltäter gehandelt hat.
Kein Kommentar zum möglichen Motiv. Über Mobbing an der Schule wurde öffentlich spekuliert, aber nicht von Polizei und Minister. Nur so viel. Der mutmaßliche Täter ist ein 21-Jähriger aus der Gegend. Ein ehemaliger Schüler dieser Schule, aber ohne Abschluss. Was man auch weiß, er war mit zwei Waffen in seiner ehemaligen Schule aufgetaucht. Wohl eine Pistole und ein Gewehr. Schrotgewehr vielleicht. Beide Waffen besaß er legal. Er hatte jedenfalls eine Waffenbesitzkarte. Und er war vorher nicht aufgefallen, nicht bei der Polizei. Alles andere wird noch ermittelt. Die Schülerinnen und Schüler werden psychologisch betreut, wurden evakuiert in eine Halle in der Nähe der Schule. Schulfrei, sagt die Bürgermeisterin der Stadt Graz, die ganze Woche. Aber die Schülerinnen und Schüler sollen bitte beisammenbleiben, zusammentrauern in einem geschützten Raum, gut beschützt. Das ganze Land trauert mit ihnen, sagt der Bundeskanzler.
Unser Land steht in diesem Moment des Entsetzens still.
Stilles Gedenken, vormittags und zwar österreichweit, um Punkt 10 Uhr, der Stunde, als es geschah in Graz. Und es wird 3 Tage Staatstrauer geben, alle Flaggen auf Halbmast, keine Veranstaltung und erstmal auch keine politische Diskussion. In knapp 3 Wochen beginnen in Österreich die großen Sommerferien. Darauf hatten sie sich auch am Gymnasium in Graz gefreut.
Soweit Wolfgang Fichtel aus dem ARD-Studio in Wien. Ja, wie kommt es zu solchen Amoktaten und wie können sie vielleicht verhindert werden? Darüber hat meine Kollegin Romy Hiller bei Tagesschau 24 mit der forensischen Psychologin Caroline Roschdi gesprochen und sie zunächst gefragt, wenn Sie die Tat von Graz sehen, was ist daran auffällig oder bemerkenswert?
Naja, zunächst einmal haben wir seit längerem im deutschsprachigen Raum eine Tat an einer Schule, also eine Amoktat an einer Schule, bei der sehr viele Menschen angegriffen und zum Teil auch getötet wurden. Was weniger ungewöhnlich ist in diesem Phänomen ist, dass es ein ehemaliger Schüler ist, der quasi an die Schule, an der er gewesen ist, zurückgekommen ist.
Das heißt ja, der Täter soll, so berichten zumindest österreichische Medien, in der Schule, wo er jetzt dieses Blutbad angerichtet hat, gemobbt worden sein. Das ist allerdings Jahre her. Der Täter ist ja jetzt 21 Jahre alt gewesen. Wie nachhaltig kann denn Mobbing die Psyche eines Menschen beeinflussen?
Also die Erkenntnisse zu zielgerichteten schweren Gewalttaten an Schulen sind die, dass wir einen zentralen Missstand bei diesen Personen haben. Das kann Mobbing sein, kann aber auch eine andere Erfahrung sein, dass die Schule zum Beispiel schuld ist am Nichterreichen der Ziele. Und dass dieser Missstand nicht bewältigt werden kann, dass da wenig Coping-Mechanismen sind, vielleicht auch wenig Unterstützung. Und aus diesem Missstand heraus, der eben nicht gelöst werden kann, ergibt sich dann die Schuld bei jemand anderem und ja, sozusagen dann auch ein Weg zur Gewalt, dass jemand anderes sterben muss dafür. Und also in diesen speziellen Fällen ist es dann auch so, dass bestimmte Identifikationsprozesse stattfinden können, dass man sieht, dass derartigen Tätern im Internet zum Beispiel auch ein Forum geboten wird und man bekannt werden kann durch eine derartige Tat, für etwas zu stehen sozusagen.
Der Täter, so ist jetzt bekannt geworden, hat offenbar einen Abschiedsbrief hinterlassen, was ja jetzt nicht für eine Kurzschlussreaktion spricht. Aber die Tatsache, dass er sich selbst gerichtet hat, war das ebenfalls Teil seines Plans? Was meinen Sie?
Also es ist relativ häufig bei der Dynamik Amok an Schulen so, dass die Täter auch den eigenen Suizid im Skript haben. Im Vorfeld haben wir auch suizidale Anzeichen, Hoffnungslosigkeitsäußerungen oder auch Suizidäußerungen als Warnsignale hingehend.
Ja, wenn Sie von Hoffnungslosigkeit sprechen, davon, dass eben viele Täter Suizidgedanken haben, wenn das Warnsignale sind für solche Amoktat, müssten wir dann einfach aufmerksamer werden?
Es ist auch so, dass die Warnsignale bei der Peer Group sind, bei den Mitschülerinnen und Mitschülern oder auch bei der Gruppe der Gleichaltrigen. Und dass diese Warnsignale dann letztendlich auch zu einer verantwortungsvollen erwachsenen Person kommen müssen. Und es da mehr Sensibilisierung bedarf, sich mitzuteilen, wenn man sich Sorgen um jemanden macht oder auch wenn man Angst vor jemandem hat. Durch dieses Mitteilen können dann Prozesse in Gang gebracht werden, um einem Menschen Unterstützung sozusagen anzubieten.
Wie kann man denn vorbeugen? Gibt es eine Art Prävention, die wirksam ist?
Also in Deutschland ist es so, dass wir Krisenteams an Schulen haben, in denen es darum geht, auch präventiv zu arbeiten, auch im Bereich der Gewaltprävention und dort Sensibilisierung zielgruppenspezifisch vorzunehmen, einmal bei Schülerinnen und Schülern, aber auch bei Lehrkräften hinzuschauen, was bedeutet es, wenn jemand zum Beispiel auch eine Todesdrohung äußert oder eine suizidale Äußerung, Hoffnungslosigkeitsäußerung. Dass das einmal von Lehrkräften hingeschaut wird, aber auch natürlich die Mitschülerinnen und Mitschüler sich mitteilen, man dann dort hinschaut. Und dieses Krisenteam sollte nicht nur innerschulisch vernetzt sein, sondern auch außerschulisch vernetzt sein. Zu professionellen Fachkräften, das kann Psychiatrie, Psychotherapeuten, aber auch andere Beratungsstellen sein. Die Krise, in der der Mensch sich befindet, kann ja sehr individuell sein, um dann, wenn ein grenzüberschreitendes Verhalten gezeigt wurde, wie zum Beispiel eine Drohung, zwar auch zu sagen, okay, das geht so nicht, aber auch zu gucken, warum ist das passiert, ist diese Person in einer Krise und dann Unterstützungsmaßnahmen anzubieten.
Aber dieses interdisziplinäre Netzwerk, von dem Sie sprechen, dieses Weitergeben von Informationen, von Warnsignalen, um eben früh Warnen und Auffälligkeiten weitergeben zu können, ist das überhaupt umsetzbar? Wir haben ja ein föderales Schulsystem, wir haben die ärztliche Schweigepflicht. Wie lässt sich das überhaupt in der Realität umsetzen?
Ja, also wir haben Schweigepflicht und das ist auch gut so. Wenn es aber um Eigen- oder auch um Fremdgefährdung geht, dann kann man Informationen weitergeben. Und es geht ja auch nicht nur um ein Weitergeben von Informationen, sondern natürlich auch mit der Person, um die es geht, zu sprechen und gemeinsam Unterstützungsmöglichkeiten auszuarbeiten. Also einmal Unterstützungsmöglichkeiten ausarbeiten und auf der anderen Seite aber dürfen wir bei Eigen- oder auch Fremdgefährdungsaspekten Informationen weitergeben.
Das Kriseninterventionsteam jetzt in Graz, das kümmert sich jetzt um traumatisierte Mitschüler, die natürlich mit dieser Schockerfahrung zurückbleiben. Wie ist diese Erfahrung für Sie einzuordnen?
Naja, genau, wie Sie gerade sagen, zunächst einmal ist da ein Schockzustand, eine ganz, ganz hohe Belastung, riesengroßer Stress, der sich in den nächsten Tagen auch in Belastungsreaktionen zeigt, der verschiedensten Art, nicht gut schlafen können, immer wieder daran denken müssen, Angstgefühle. Und da gilt es einmal zu identifizieren, wer welche Hilfe braucht, also Kreise der Betroffenheit, wer braucht mehr Unterstützung, wer braucht weniger Unterstützung, Gesprächsangebote bereiten, Entlastung schaffen für die Person und dann natürlich werden einige auch langfristige Unterstützung, das heißt therapeutische Ansätze benötigen.
Sagt die forensische Psychologin Caroline Rosch, die im Interview mit meiner Tagesschau24-Kollegin Romy Hiller.
Die ARD-Infonacht.
Und in der kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, weltumgreifend und durch künstliche Intelligenz immer aktueller und mutmaßlich auch gefährlicher, weil perfider, perfekter werdend. Online-Betrug, Cyberkriminalität. Nach Angaben der Vereinten Nationen werden rund 40 Milliarden US-Dollar jährlich erbeutet durch kriminelle Machenschaften im Internet. Ein Team vom Norddeutschen Rundfunk hat jetzt dazu umfassend recherchiert und Einblicke bekommen, wie der Betrug funktionieren kann, gerade auch über soziale Netzwerke. Überraschend, Täter können auch selbst Opfer sein, Opfer von Menschenhandel. Das hat unsere ARD-Südostasien-Korrespondentin Christiane Justus herausgefunden.
Das Jobangebot klang gut. Chefkoch in einem Hotelrestaurant in Bangkok. Für den damals 30-jährigen James aus Kenia passte das perfekt. Er hatte eine Ausbildung als Koch, ein eigenes Restaurant. Jetzt war er bereit für den Karrieresprung im Ausland, auch um mehr Geld verdienen zu können für seine Familie. Ein Jobagent in Nairobi arrangierte alles. James zahlte den Flug nach Bangkok. Er wird dort am Flughafen abgeholt, aber er kommt nie in einem Restaurant an. Stattdessen eine stundenlange Fahrt raus aus Bangkok bis zu einem Fluss. Es stellt sich später heraus, erzählt James, es ist der Grenzfluss zwischen Thailand und Myanmar.
Nachdem wir über den Fluss sind, ging es in ein anderes Auto, mittlerweile das vierte. Ich wusste da schon, dass wir verkauft worden waren. Ich kenne das aus Kinofilmen, genau solche Szenen. Und im letzten Auto habe ich dann auch eine Waffe gesehen.
James landet in Myanmar in einem sogenannten Betrugszentrum, ein riesiges Bürogebäude auf einem Gelände mit Schlaftrakt und Kantine. Er muss seinen Pass abgeben, sein Handy, von jetzt an täglich am Computer Menschen anschreiben, mit ihnen chatten und sie dazu bringen, Geld zu überweisen.
Wir haben Fake-Profile von Frauen benutzt und dabei vorgetäuscht, eine Business-Lady, eine Geschäftsfrau zu sein. Wir haben ihnen gezeigt, wie sie Geld investieren sollen, um reicher zu werden. Und sie haben uns vertraut, weil wir ja reich waren. Es gab für sie keinen Grund, uns nicht zu vertrauen.
Er sitzt zusammen mit mehreren hundert anderen, die wie er nach Myanmar verschleppt wurden. Von überall auf der Welt. Als James sich anfangs weigert, diesen Job zu machen, wird er bestraft.
They could just take you from your seat.
Sie konnten dich einfach so von deinem Platz wegführen und dich in den Folterraum bringen, wo du geschlagen wurdest im Dunkeln. Oder sie haben dich für 24 Stunden im Stehen gefesselt im Schlafsaal. Rechts und links zwischen zwei Betten mit Handschellen. Du musstest stehen bleiben.
Es sind hohe Summen, die er und seine Kollegen jedes Mal erpressen müssen, bis zu $20.000. Bei den Vereinten Nationen in Bangkok analysiert Benedikt Hoffmann den Zusammenhang von Menschenhandel und Online-Betrug. Hunderttausende Opfer, die zu diesen Jobs gezwungen werden. Und auch der finanzielle Schaden ist in kürzester Zeit immens groß geworden.
Wir gehen davon aus, dass sich es ungefähr im gleichen Bereich bewegt wie der Drogenhandel derzeit. Der Drogenhandel in Südostasien und Ostasien macht ungefähr zwischen 60 und 80 Milliarden Dollar pro Jahr aus. Und wir gehen davon aus, dass das Betrugsgeschäft in sehr ähnlichen Dimensionen sich bewegt.
Und mit neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz und Stimmengeneratoren wächst die Gefahr. Hinter den Betrugszentren stecken kriminelle Netzwerke, erläutert Benedikt Hoffmann. In Myanmar hat vor allem die chinesische Mafia großen Einfluss. Der entführte James plant seine Flucht, aber es ist riskant. Die Kriminellen betreiben das Betrugszentrum wie ein Gefängnis mit Zäunen und bewaffnetem Sicherheitspersonal. In einer Nacht aber schafft James den Sprung in die Freiheit, versteckt sich unter Bananenstauden und läuft, bis er im Morgengrauen den Grenzfluss erreicht.
I just know that I must get back to my family.
Ich wusste nur, dass ich zurück zu meiner Familie musste. Sie haben mir Hoffnung gegeben und die Kraft, weiterzurennen.
Sein Albtraum ist nach 4 Monaten vorbei. Er ist mittlerweile zurück in Kenia, aber dass durch ihn so viele Menschen Geld verloren haben, das belastet ihn noch immer.
Das berichtet Christiane Justus, unsere ARD-Südostasien-Korrespondentin. Und wenn Sie sich diese Recherche in Bildern anschauen wollen, dann kann ich Ihnen die ARD-Mediathek empfehlen. Da gibt es den ganzen Film Love Like Lost. Zurück nach Deutschland. Ausgerechnet die grün geführte Landesregierung von Winfried Kretschmann hat jetzt eine Klage wegen ihrer Klimaschutzpolitik am Hals. Die Deutsche Umwelthilfe hat beim Verwaltungsgericht Baden-Württemberg in Mannheim Klage eingereicht, weil das Land Baden-Württemberg seine selbst gesteckten Klimaziele verfehlt. Mit dem Gang vor das Gericht will die Umweltorganisation die Landesregierung zwingen, ein Sofortprogramm für den Klimaschutz aufzulegen. Die Reaktionen darauf fasst Knut Bauer zusammen.
Vor 10 Tagen hatte die Deutsche Umwelthilfe ihre Klage bereits angedroht. Ministerpräsident Kretschmann zeigte sich davon jedoch gänzlich unbeeindruckt.
Es wäre ja jetzt nicht gerade ein Ausweis seriöser Politik, zu warten, bis jemand Klagen androht. Ich sehe auch keinen Grund für diese Klage, weil die Ressorts ja regelmäßig mit weiteren Maßnahmen nachsteuern.
Er richte seine Politik nicht nach Klageandrohungen aus, sagte der grünen Regierungschef letzte Woche. Er verwies vielmehr auf verschiedene Maßnahmen, mit denen die Landesregierung versuche, ihre Klimaziele zu erreichen.
Wir fördern, elektrisieren Wasserstoff-Hubs, die den Umstieg von Öl und Gas auf Wasserstoff beschleunigen mit über 100 Millionen. Über den kommunalen Investitionsfonds können zusätzliche Mittel für den kommunalen Klimaschutz bereitgestellt werden. Also wir steuern selber laufend nach.
Unterstützung bekommt Winfried Kretschmann vom Koalitionspartner. Die CDU teile politisch die Auffassung des Ministerpräsidenten. Außerdem seien bereits Maßnahmen ergriffen worden, die beispielsweise im Verkehrsbereich noch wirken müssten, so der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Raimund Haser. Umweltministerin Thekla Walker räumt dagegen ein, dass die Landesregierung die selbst gesteckten Klimaschutzziele verfehlt habe. Deshalb muss es aus Sicht der grünen Politikerin weitergehende Programme geben.
Bundesweit haben wir Probleme im Bereich Verkehr. Bei der Energie müssen wir weiter durchziehen, damit das klappt. Und insofern ist für mich klar, dass wir immer nachsteuern müssen. Wir müssen konsequent daran weiterarbeiten und das auch als Impuls nehmen, nochmal, dass wir die Ziele verfehlt haben, noch mehr an der Modernisierung auch hier unserer Infrastruktur zu arbeiten.
Damit der grün-schwarze Koalitionsfrieden hält, wird die Klage der Deutschen Umwelthilfe allein nicht reichen, dass die Landesregierung weitere Maßnahmen ergreift. Zumal sich Winfried Kretschmann nicht von Klagen treiben lassen will. Er erinnert an die Diskussion um die Dieselfahrverbote in Stuttgart. Die hatten die grün-schwarze Koalition in der letzten Legislaturperiode erheblich unter Stress gesetzt. Das Problem der hohen Feinstaubbelastung wurde nach Überzeugung des grünen Ministerpräsidenten aber letztlich durch die Erneuerung der Fahrzeugflotte gelöst und nicht durch die Klagen der Deutschen Umwelthilfe.
Ob solche Klagen substanziell was bringen, da mache ich mal ein großes Fragezeichen dran. Nicht das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.
Und die Zeit, es ist 1:21 Uhr. Sie hören die ARD-Infonacht.
Der Stichtag.
Und in dem schauen wir in die Zeit des Ost-West-Konfliktes nach dem Zweiten Weltkrieg. Konkret schauen wir auf die sogenannte Agentenbrücke, die eigentlich Glienicker-Brücke heißt und in die Geschichte des Kalten Kriegs einging. Heute vor 40 Jahren fand auf der Berliner Brücke der zweite Agentenaustausch statt. Caroline Henken-Behrens blickt zurück.
Es ist Mittagszeit, als es ernst wird auf der Glienicker-Brücke. Die Brücke über die Havel zwischen Potsdam und West-Berlin mit dem weißen Grenzstrich genau in der Mitte, sie ist nicht zum ersten Mal Schauplatz des Kalten Krieges.
Westöstlicher Agentenaustausch in Berlin.
Hektische Aktivität. Ein blauer Kombi mit US-Kennzeichen rollt von westlicher Seite auf die Brücke. Darin sitzen die vier östlichen Agenten, die in den USA wegen Spionage verurteilt worden sind.
Diese vier einstigen Ostspione verschiedener Nationalitäten sollen gegen 25 Westspione ausgetauscht werden, die aus den Gefängnissen des jeweiligen Klassengegners kommen. Alles ist minutiös geplant. Zuerst sollen die Westagenten über den weißen Strich.
Ein leerer Bus rollte auf die Brücke und stellte sich quer zur Fahrbahn.
In diesen Bus sollen die Westagenten jetzt einsteigen. Zwei wollen in der DDR bleiben. Ihnen ist zugesichert worden, dass sie dort nicht mehr strafverfolgt werden. Die anderen 23 laufen im Gänsemarsch, einer nach dem anderen, über den weißen Strich und steigen in den querstehenden Westbus ein. Einer von ihnen ist Eberhard Fetgenheuer.
Es war ein so erhebendes Gefühl, über diesen weißen Strich zu fühlen und diese Gewissheit zu haben, sie können dir jetzt nichts mehr tun.
Eberhard Fetgenheuer spionierte für den US-Auslandsgeheimdienst CIA als Hobbyagent. Die vier Ostspione hingegen waren Top-Agenten, kundschafteten zum Beispiel in den USA Rüstungspläne aus. Zur Zeit des Kalten Krieges blüht das Spionagewesen. Es wird abgehört und ausgespäht, was das Zeug hält. 1963 warnen westdeutsche Geheimdienste die Bevölkerung.
Der Agent kann in dieser Menge sein. Sein besonderes Merkmal ist seine für uns alle gefährliche Unauffälligkeit.
Wer als Spion enttarnt wird, dem drohen im Westen wie im Osten hohe Gefängnisstrafen. In der DDR werden bis 1981 manche Agenten oder sogenannte Saboteure sogar hingerichtet. Auch deswegen haben die Austausche einen hohen politischen Wert. Der Austausch im Juni 85 auf der Glienicker Brücke ist die zweite und größte von insgesamt drei Übergaben an dieser Stelle. Jahrelang wird zwischen USA, UdSSR und DDR gepokert und verhandelt. Das übernehmen vor allem der US-Diplomat Richard Byrd und Ostanwalt Wolfgang Vogel. Auch die Bundesrepublik ist beteiligt, betont damals Regierungssprecher Friedhelm Ost.
Die Bundesregierung freut sich, dass es möglich war, einer Zahl von Menschen zu helfen, die in Not waren. Die Bundesregierung hat das Mögliche getan, um der Aktion zum Erfolg zu verhelfen.
Berühmt geworden ist die Glienicker Brücke auch durch Hollywood. Mit Bridge of Spies verfilmt Steven Spielberg den ersten Austausch aus den 60er Jahren.
Viele Personen sind dagegen, dass dieser Austausch je stattfindet.
Wir lassen den Mann nicht hier zurück.
Die Dinge brechen auseinander.
Ganz so spektakulär liefen die Austausche auf der berühmt gewordenen Brücke in der Realität dann doch nicht ab. Auch am 11. Juni 1985.
Schon wenige Minuten später war die Glienicker Brücke wieder in ihren Dornröschenschlaf versunken.
Gerade einmal 30 Minuten hat er gedauert, der zweite Agentenaustausch auf der Glienicker Brücke. Heute vor genau 40 Jahren.
Und an den erinnerte Caroline Henken-Behrens.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Martin Roschitz. Spannende Halbfinals in der Basketball-Bundesliga und der erste Finalteilnehmer steht fest. Der FC Bayern München hat sich in der Halbfinalserie mit 3:1 gegen den Außenseiter aus Heidelberg durchgesetzt. Allerdings mussten die Bayern in Spiel 4 auswärts in Heidelberg lange zittern und sogar in die Verlängerung. Nach der Verlängerung stand allerdings ein 94:82 Erfolg für die Münchner. Der Finalgegner der Bayern wird am Donnerstag ermittelt, denn die Würzburger haben in der Halbfinalserie gegen Ulm das entscheidende 5. Spiel erzwungen und die Ulmer denkbar knapp mit 78:77 geschlagen. Mike Küster.
Würzburg legte gleich mit Volldampf los, lag schon nach 5 Minuten mit 7 Zählern in Führung. Vor allem Würzburg Seljas zu Beginn mit einer überragenden Dreierverwertung. Trotzdem blieben die Schwaben dran und lagen zur Halbzeit nur mit 41:44 in Rückstand. Nach der Pause weiter von beiden Mannschaften viel Tempo, aber die Fouls häuften sich, vor allem auf Würzburger Seite. Zu Beginn des 4. Viertels schien dann freilich alles für Ulm zu laufen. Jackson und Wank mussten jeweils nach dem 5. persönlichen Foul vom Feld. Ulm lag bis 8 Sekunden vor der Schlusssirene mit einem Zähler vorne, ehe Minz die Partie mit einem Wurf aus der Halbdistanz tatsächlich noch drehen konnte. Am Ende gewinnt Würzburg hauchdünn mit 78:77 und erzwingt damit ein entscheidendes 5. Spiel in Ulm.
Zum Fußball. Da gibt es das nächste Team, das sich für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert hat. Australien ist dabei. Kevin Poveska.
Als 10. Mannschaft haben sich die Australier mit einem 2:1 Auswärtserfolg in Saudi-Arabien einen der begehrten WM-Plätze gesichert. Dabei erzielte St. Paulis Offensivmann Connor Metcalf den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1. Bei den Qualifikationsspielen in Europa für die Weltmeisterschaft 2026 ließen die Niederländer mit einem 8:0-Sieg Gegner Malta nicht den Hauch einer Chance. Oranje ist damit nach 2 Siegen aus 2 Spielen voll im Soll. Ähnlich ist die Situation auch für die österreichische Nationalmannschaft. Auch die ÖFB-Auswahl hat mit einem 4:0 Auswärtssieg in San Marino den 2. Sieg im 2. Spiel eingefahren und ist überhaupt nur angetreten, weil die Partie sonst wohl als verloren gewertet worden wäre. Das Team von Ralf Rangnick hatte in der Mannschaftsbesprechung vom Amoklauf in Graz erfahren.
Und kurz vor Beginn der Club-WM hat Borussia Dortmund Job Bellingham, den Bruder des Ex-Dortmunders und jetzigen Realprofis Jude Bellingham, verpflichtet. Peter Schulz.
Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Premier League-Aufsteiger AFC Sunderland nach Dortmund und erhält einen Vertrag bis 2030. Übereinstimmende Medienberichten zufolge für eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro plus Boni. Joe Bellingham wird dem BVB schon zur kommenden Club-WM zur Verfügung stehen. Besonders die Atmosphäre im Dortmunder Stadion soll dem 19-Jährigen überzeugt haben, zum BVB zu wechseln. Dort war er in der Vergangenheit häufiger zu Gast, um seinen älteren Bruder Jude zu besuchen. Der spielte von 2020 bis 2023 ebenfalls in Dortmund und wechselte dann zu Real Madrid. Joe Bellingham hatte in der vergangenen Saison entscheidenden Anteil am Aufstieg seines AFC Sunderland in die Premier League. Der 19-Jährige lief in 40 von 46 Saisonspielen auf, spielte fast immer über 90 Minuten und erzielte 4 Tore.
Ab dem 14. Juni findet in den USA die neue Club-WM statt, erstmals mit 32 Mannschaften. Aus Deutschland ist Borussia Dortmund neben dem FC Bayern München vertreten. Das erste Spiel für den BVB steigt am 17.06. gegen Fluminense aus Rio de Janeiro.
Und so weiter Sport mit Martin Roschitz.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 1.29 Uhr mit Ronald Lessig. Nach dem Amoklauf im österreichischen Graz hat die Polizei einen Abschiedsbrief des Täters gefunden. Wie der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Ruf im ORF sagte, gibt das Schreiben aber keinen Hinweis auf das Motiv des Täters. Aus der Nachrichtenredaktion Simone Kienzle.
Damit bleibt weiter unklar, warum der 21-jährige Österreicher gestern an einer Schule in Graz 10 Menschen und dann sich selbst getötet hat. Medienberichte, wonach der frühere Schüler des Gymnasiums gemobbt wurde, bestätigten die Behörden bisher nicht. Er hatte die Schule damals ohne Abschluss verlassen. Die Bestürzung über die Bluttat in Österreich ist groß. Es gilt eine dreitägige Staatstrauer. Um 10 Uhr soll es eine landesweite Schweigeminute geben.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt in seinem neuen Bericht vor einer Vielzahl von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Bundesinnenminister Dobrindt erklärte, die verfassungsmäßige Ordnung sei fast täglich Angriffen ausgesetzt. Aus der Nachrichtenredaktion Volker Domm.
Rechtsextremismus, Linksextremismus und Islamismus. In allen diesen Bereichen verzeichnet der Verfassungsschutz einen Anstieg des sogenannten Personenpotenzials. Vor allem in der rechtsextremistischen Szene ist die Zahl der Zugehörigen demnach stark gewachsen, auf mehr als 50.000 Menschen. Dobrindt sprach von einer erschreckenden Zahl. Als einen Grund für den Anstieg in allen Bereichen nennt der Verfassungsschutz die Eskalation des Nahostkonflikts. Sorge bereitet den Behörden auch, dass sich immer mehr junge Menschen im Netz radikalisieren, und zwar oft sehr schnell.
Die Weltbank hat ihre Prognose für die globale Wirtschaftsentwicklung deutlich gesenkt. In ihrem neuen Ausblick erwartet die Behörde für dieses Jahr nur noch ein Plus von 2,3%, das sind 0,4 Punkte weniger als bisher. Wie die Experten schreiben, haben sich die Aussichten vor allem für die Industrieländer verschlechtert, unter anderem wegen höherer Zölle und politischer Unsicherheit. In Argentinien hat der oberste Gerichtshof die Gefängnisstrafe für Ex-Präsidentin Kirchner bestätigt. Damit bleibt es bei der Verurteilung zu 6 Jahren Haft wegen Korruption im Amt. Kirchner wird zur Last gelegt, dass sie während ihrer Amtszeit von 2007 bis 2015 Millionen Dollar über öffentliche Bauprojekte veruntreut hat. Die 72-Jährige kann wegen ihres Alters die Strafe voraussichtlich im Hausarrest verbüßen. Das Wetter in Deutschland. Im Norden nachlassende Schauer, im Süden gering bewölkt und trocken bei 14 bis 5 Grad. Am Tage viel Sonne und meist trocken, im Südosten vereinzelt Schauer, aber rasch abziehend bei 16 Grad direkt an der See und bis 28 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag sonnig und trocken 20 bis 33 Grad und am Freitag viel Sonne, im Westen später Schauer 25 bis 34 Grad. Das waren die Nachrichten.
Danke für die Information, Ronald Lessig. Und hier geht's weiter mit dem Verkehr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Drei Meldungen. Die A1 Fehmarn Richtung Lübeck ist zwischen Pansdorf und Rathekau wegen einer Nachtbaustelle bis 5 Uhr gesperrt. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Montabaur und Dreieck Dernbach 2 Kilometer Stau, eine Spur frei wegen einer Baustelle. Und die A100 Wilmersdorf-Wedding ist zwischen Spandauer Damm und Kurfürstendamm bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt, dadurch staut es sich.
Die ARD-Infonacht.
Peter Jagler ist mein Name. Ich grüße Sie. Ist es legal oder nicht, dass US-Präsident Trump Soldaten nach Los Angeles geschickt hat? Der Bundesstaat Kalifornien, der hat jetzt eine einstweilige Verfügung vor Gericht beantragt, um den Einsatz der US Marines zu stoppen. Nach Überzeugung von Gouverneur Gavin Newsom ist er rechtswidrig und er argumentiert, die Entsendung ausgebildeter Kriegssoldaten sei eine Bedrohung der Demokratie. Trump dagegen bleibt seiner Linie treu. Wolfgang Landmesser berichtet aus Washington.
Während in Los Angeles die ersten Marines eintreffen, ist in Washington der politische Streit über den Einsatz der Elitetruppe voll entbrannt. Bei einem Termin im Oval Office rechtfertigte Präsident Donald Trump seine Entscheidung. Wenn wir nicht die Nationalgarde geschickt hätten und wir haben auch noch Extrahilfe geleistet, Los Angeles würde jetzt brennen. Der Sprecher der Republikaner im Repräsentantenhaus, Mike Johnson, sprang dem Präsidenten zur Seite.
President Trump was absolutely right to send in the National Guard and to clean up
Der demokratische Gouverneur Gavin Newsom hat die Demonstrationen nicht im Griff. Das ist auch Trumps Sicht der Dinge. Donald Trump gehe konsequent gegen illegale Einwanderer vor, die unter seinem Vorgänger Joe Biden ungehindert ins Land geströmt seien. Wie vom Präsidenten angekündigt, agiert die Einwanderungskontrollbehörde ICE mit großer Härte. In den vergangenen Tagen hat ICE nach eigenen Angaben 2000 Immigranten pro Tag verhaftet, deutlich mehr als unter Trumps demokratischem Vorgänger. Die Demokraten wollten die Arbeit der Behörde gezielt behindern, sagt der republikanische Mehrheitsführer, statt Bundesrecht durchzusetzen und den Grenzschutz zu gewährleisten.
It is to enforce federal law. It is to enforce a secure border. And the Democrats want to defund that.
Für diese Aufgabe wollten die Demokraten allerdings weniger Geld bereitstellen. Die Kritik demokratischer Politiker richtet sich aber eher gegen das Vorgehen von ICE. Einwanderer würden ohne Vorwarnung verhaftet, festgehalten und hätten nicht die Möglichkeit einer richterlichen Anhörung, wie das Gesetz es vorsieht. Hinter der Entsendung der Nationalgarde und der Marines stecke viel mehr, sagte der demokratische Kongressabgeordnete Adam Smith im National Public Radio. Präsident Trump will diese Konfrontation teilweise, um das Thema Immigration zu betonen. Aber ich fürchte, es geht ihm eher darum, das US-Militär für politische Zwecke einzusetzen. Das Militär zu politisieren und für die Durchsetzung von Gesetzen zu benutzen, ist unglaublich gefährlich. Militär auf amerikanischem Boden als politische Waffe einzusetzen, sei ein noch nie dagewesener Schritt, argumentieren demokratische Politiker. Und das, wo die Situation vor Ort eigentlich unter Kontrolle gewesen sei. Natürlich können sie nicht zulassen, dass Leute randalieren, Dinge anzünden und Eigentum beschädigen. Aber das kann doch kein Anlass für den Präsidenten sein, Militär zu schicken. Nicht nur die Nationalgarde, sondern auch Militär, um gegen anfangs relativ kleine Proteste vorzugehen. Auch dieser drastische Schritt Donald Trumps wird jetzt von den Gerichten geklärt werden müssen. Wegen der Entsendung der Nationalgarde gegen den Willen des Gouverneurs hat Kalifornien bereits eine Klage gegen den Präsidenten eingereicht. Zentrale Frage wird sein, ob es sich bei den Protesten um eine umsturzähnliche Situation handelt oder um Demonstrationen, die sich abgesehen von einigen gewaltsamen Übergriffen in überschaubarem Rahmen bewegten. Ist das wirklich ein Aufstand? Auf die Frage eines Reporters gab der Präsident im Weißen Haus eine eher ausweichende Antwort.
If there's an insurrection, I would certainly invoke it. We'll see.
Wirtschaft.
Der Klimawandel, der stellt uns alle vor Probleme. Die Landwirtschaft beispielsweise, die steht vor großen Herausforderungen. Dürren, Wasserknappheit, ausgelaugte Böden. Zeit also für richtig gute, revolutionäre Ideen. Zeit, um aus Scheiße Gold zu machen.
Auf einem Bauernhof in Olsen, im Norden der Lüneburger Heide, findet seit jüngstem eine Revolution, eine Umwälzung statt, im wahrsten Sinne.
Zusätzlich haben wir hier noch so ein Rührwerk. Also was, man kann das an dem Muster, was hier in der Biomasse drin ist, erkennen.
Enno Schröder steht vor dem Kompostiercontainer. Von der vorderen bis zur hinteren Öffnung liegt auf einer Fläche eine braune Masse, wohlgeformt. Beim Eingang heller, am Ende dunkler. Stroh und Holzschnitt sind darin zu erkennen. Sie liegt da, zurechtgeknetet, wie schwerer, dunkler Teig.
Der fährt halt immer von links nach rechts, ein Stückchen weiter nach hinten, wieder von links nach rechts und wieder weiter nach hinten. So. Und dadurch wird das Material homogenisiert und durchlüftet. Weil das ist ja das A und O, was wir in der Kompostierung haben wollen. Wir wollen eine möglichst gute Versorgung mit Sauerstoff haben.
Hier wird, aus Scheiße Gold gemacht. In mehreren Schritten verwandeln Enno Schröder und seine KollegInnen von der Firma Goldeimer die festen Inhalte von Trockentoiletten in Dünger. Gesammelter Kot plus Grünschnittabfälle plus Holzkohle, etwas Zeit, Luft, Kontrollen, fertig. Dann kann der durchgerührte dunkle Teig auf die Versuchsfelder des Hofes gebracht werden. Die Eröffnung der Kompostieranlage in Olsen ist für Goldeimer ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft. Das, was wir gegessen, verdaut und ausgeschieden haben, wird wieder aufs Feld gebracht, wo neue Nahrung produziert wird.
Naja, es ist die zweite Pilotanlage für Trockentoiletteninhalte, die in Deutschland jetzt in Betrieb genommen wird. Und für uns ist das nach 10 Jahren einfach ein riesiger Schritt.
Sagt Malte Schremmer, laut Unternehmensauskunft Chief Shit Advisor von Goldeimer. Seit 10 Jahren verkauft das gemeinnützige Unternehmen Klopapier und Trockentoiletten, zum Beispiel für Campingbusse und Schrebergärten. Sie betreiben Trockentoiletten auf vielen Festivals deutschlandweit. Und gleichzeitig fördern sie mit ihren Einkünften Sanitärprojekte weltweit. Die Hälfte der Menschheit hat keine sichere Sanitärversorgung. Klos für alle heißt darum der Claim von Goldeimer. Aber diese Klos müssten Trockentoiletten sein, um eine Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Und zwar auch bei uns. Kacke ist Wertstoff, erzählt Malte Schremmer.
Du sparst Wasser, du hast eigentlich einen natürlichen Dünger, du hast Humusaufbau. Also es sind ja alles Themen, die landwirtschaftlich total relevant sind. So. Und bisher wird das ja entsorgt in der Kläranlage und verbrannt. Das ist Energieverschwendung, das ist Ressourcenverschwendung. Und das sind Dinge, die wir uns vielleicht noch ein paar Jahre erlauben können, aber irgendwann wird der Boden ausgelaugt sein und trocknet auch immer weiter aus.
Der hier produzierte Dünger kann den Boden schützen, wenn sich das Klima durch den Wandel immer weiter aufheizt. Weil sich Humus aufbaut, kann er mehr Wasser speichern. Der Boden wird fruchtbarer.
Es ist nicht kompliziert. So, ne? Man muss ein paar Dinge beachten, aber dann kann man das, egal wo du bist, auf der Welt hinkriegen.
Daher ist die Vision von Goldeimer, all das Wissen, das sie in Pionierarbeit erwerben, offen ins Netz zu stellen, sodass es weltweit genutzt werden kann. Vom Teller übers Klo zum Feld und von vorn.
Schöne Scheiße, über die Lena Bodewein hier berichtet hat, und mein absolutes Highlight, der Chief Shit Advisor. Sie hören die ARD-Infonacht. Nur weil etwas legal ist, muss es noch lange nicht gut sein. Die Dosis macht schließlich das Gift. Und gerade bei Alkohol ist die Dosis oft ein Thema. Im Jahrbuch der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen steht für das vergangene Jahr, 7,9 Millionen Menschen trinken Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Und wer nicht mehr ohne Alkohol durchs Leben kommt, der hat ein Suchtproblem. Und das Problem zieht viele andere nach sich, mit der Familie, mit den Freunden, im Job und natürlich für den Körper. Seit nunmehr 90 Jahren bekommen Alkoholiker deswegen Unterstützung von anderen Alkoholikern, trockenen Alkoholikern, genauer gesagt den anonymen Alkoholikern. Gegründet in den USA, lange aber auch schon in Deutschland, wird nun also der Geburtstag gefeiert. Anlass für uns, auf das Thema zu schauen, unter anderem mit dem folgenden Interview, das meine Kollegin Andrea Oster vom WDR mit Sandra geführt hat. 52 Jahre alt, war Alkoholikerin und hat vor 8 Jahren den Ausstieg geschafft. Aber wie hat das bei ihr damals angefangen?
Wie das angefangen hat? Also Alkoholismus selber ist bei mir eine Teil der einer Familienerkrankung. Ich habe es auch in der Familie. Ich habe mich lange da ein bisschen gesträubt und dachte, so will ich nicht werden, und habe lange Marihuana missbraucht, aber bin da auch in eine Sucht reingerasselt und habe dann, als das nicht mehr funktioniert hat, mit Ende 30 ging das mit dem Alkohol bei mir los. Und dann in relativ kurzer Zeit, in ein paar Jahren, wurden die Abstände kürzer. Also ich war auch, am Schluss war ich keine tägliche Trinkerin, weil ich das nicht so, mein Körper nicht so gut weggesteckt hat. Aber die Abstände wurden kürzer, die Mengen wurden größer. Und ich habe parallel, so mit Ende 20, habe ich eigentlich gemerkt, dass ich ein Suchtproblem habe.
Und wodurch ist das klar geworden? Also hat das Ihnen jemand gesagt, Sandra, Sie haben oder du hast ein Problem, oder haben Sie sich das selber klar gemacht?
Also ich glaube, es ist mir bestimmt gesagt worden, aber ich habe mir das nicht sagen lassen. Also es ist diese, also Suchterkrankung, also vor allem beim Alkohol, diese Verleugnung ist unglaublich stark. Also dass man sich selber immer noch sagt, es ist ja nicht so schlimm wie bei dem und dem oder der und der. Ich trinke ja nicht täglich. Also diese, von meinem ersten Gedanken, dass ich vielleicht ein Suchtproblem habe, auch mit dem Wissen, dass es in meiner Familie ist, bis ich mir dann wirklich Hilfe geholt habe, hat es dann 15 Jahre gedauert. Also ich war schon mal in Meetings, da konnte ich mich aber noch prima rausvergleichen, und dann musste wirklich Alkohol nochmal so richtig Raum einnehmen in meinem Leben. Und ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht aufhören kann. Also wenn ich einmal anfange zu trinken, dann kann ich nicht aufhören. Dann gehe ich auf den Keller und plaudern, wenn ich selber keinen Alkohol mehr habe, meinen Mitbewohnern den Alkohol, um den dann am nächsten Tag natürlich zu ersetzen. Aber ich klaue den. Also ich es ist dann so, ich gucke dann, wie ich da rankomme, bis der Blackout kommt, bis ich schlafe und bis ich dann am nächsten Morgen mit dem Kater aufwache.
Wie sind Sie denn da rausgekommen?
Also ich habe viel versucht, erstmal so über Selbsterkenntnis. Ich habe viel gelesen. Ich habe schon mit Ende 20 angefangen, Bücher zu lesen, weil ich dachte, ja, wenn ich nur das über Informationen da, dass sich da was verändert. Aber das war nicht der Fall. Ich bin über eine spirituelle Lehrerin, die Teil ihrer Lehre ist, dass wenn ihr spirituell wachsen wollt, dann kümmert euch erstmal um eure Süchte und werdet klar im Kopf. Und die hat mir das deutlich gesagt.
Welche Rolle haben die anonymen Alkoholiker in ihrem Leben gespielt?
Also die spielen immer noch eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben. Ich bezeichne mich auch immer noch als Alkoholikerin, weil ich werde nicht mehr trinken können. Ich werde auch nie kontrolliert trinken können. Mein Weg ist die totale Abstinenz, weil ich eben mit Alkohol nicht umgehen kann. Und ja, wenn ich viel Zeit habe, gehe ich eigentlich täglich in ein Meeting, weil wir auch durch die Pandemie die Online-Meetings, die Zoom-Meetings geschenkt bekommen haben, was großartig ist. Dadurch bin ich weltweit vernetzt. Mein Englisch ist sehr gut. Ich habe Möglichkeiten eigentlich rund um die Uhr, wann ich will, in ein Meeting zu gehen und sehr inspirierende Menschen zu hören.
Warum ist dieses Konzept so erfolgreich? Also was nimmt man damit? Was haben Sie daraus mitgenommen? Sie sagen, zum einen sind das die inspirierenden Menschen oder ist es das 12-Punkte-Konzept? Oder ist es, ich glaube, man sagt ja auch am Anfang, wenn man sich zu Wort meldet, ich bin Alkoholikerin.
Ja,
warum ist das noch wichtig?
Ich glaube, warum es so gut funktioniert, ist, weil, also was ich auch sehr sofort gespürt habe, ist diese Identifikation. Man kommt in einen Raum von Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können, von jung bis alt, die eine Lebendigkeit ausstrahlen. Und als ich zur AA gekommen bin, war bei mir nichts mehr mit Lebendigkeit. Ich war ein Trauerkloß. Ich hatte all meinen Humor verloren und habe mich in den Geschichten der anderen identifiziert. Ich habe ganz viel über meine Krankheit aus dem Mund anderer gelernt, weil ich gehört habe, wie die über sich sprechen. Ich habe an AA gelernt, zuzuhören, mich selber zu beobachten und mich selber zu entdecken, zu erkennen, die Mechanismen, die greifen, warum ich trinke. Im Grunde war es eine Form von Selbstmedikation.
Wenn Sie Ihr Leben mit Alkohol und Ihr Leben ohne Alkohol vergleichen, wie ist das heute?
Oh, es ist viel ruhiger im Kopf. Es ist viel entspannter. Es ist viel weniger Drama. Ich verliere meinen Schlüssel nicht mehr so oft. Es gibt keinen Kater mehr. Ich weiß, was ich am Abend vorher gemacht habe. Also es ist einfach viel, viel entspannter. Ich würde es nicht tauschen wollen. Der schlechteste Tag heute ist immer noch besser als der beste in der Zeit, als ich getrunken habe.
Okay.
Vielleicht waren die ersten paar Jahre, die ersten 3-4 Jahre waren vielleicht noch ganz lustig so in der Jugend. Ich glaube, es gehört einfach auch dazu, zum Menschsein, Rausch und Drogen auch auszuprobieren. Irgendwie scheint es ja auch, also es ist ja auch so, aber jemand mit einer Suchtanlage und einer Suchtthematik, da wird es einfach sehr schnell einfach unangenehm, weil sich viele isolieren. Ich habe mich auch irgendwann isoliert. Ich habe mich selber dafür geschämt. Ich habe es alleine konsumiert. Also es war auch eine ziemlich einsame Veranstaltung, die Besäufnisse.
Spannendes Interview mit Sandra, die ihren Nachnamen lieber nicht im Radio hören möchte. Sie hat mit Alkoholsucht zu kämpfen gehabt.
Die ARD-Infonacht.
Arnold Schwarzenegger als Terminator. Wer kennt den nicht? Vermutlich hat kaum eine Filmreihe so unseren Blick auf künstliche Intelligenz beeinflusst wie die Geschichte, in der eine KI einen Kampf gegen die Menschheit führt und dafür einen Killerroboter in die Vergangenheit schickt. Was viel weniger im Blick ist, wie viel der Terminator und andere Science-Fiction-Filme mit Religion zu tun haben und dass gerade das Religiöse daran auch die Entwicklung von KI beeinflusst.
Cyberline Systems T-800. Ich bin ein kybernetisch integrierter Kampfroboter.
Der Terminator. Er prägt bis heute die Wahrnehmung von künstlicher Intelligenz.
Ja, das war wirklich, es hatte Albtraumpotenzial, von so einer Killermaschine bedroht zu werden.
Nadine Hammele. Sie hat an der Hochschule der Medien in Stuttgart studiert und ein Buch über künstliche Intelligenz im Film geschrieben. Science-Fiction-Filme, so sagt sie, stecken voller Religion.
Das ist vor allem die Konstellation Schöpfe und Geschöpf, also künstliche Intelligenz, wird ganz oft als ein menschengleiches Wesen dargestellt oder übermenschliches Wesen. Und dieses Geschöpf hat ja einen Schöpfer. Und da geht es ganz oft um diese Allmachtsfantasien, dass sich ein Mensch als gottgleicher Schöpfer erhebt.
Und dafür dann auch die Quittung bekommt. Im Film Terminator etwa ist es die vom Menschen erschaffene KI namens Skynet, die gegen ihren Schöpfer Krieg führt.
Das Bedrohungsnarrativ über künstliche Intelligenz, das ist in der Grundstruktur eines der ältesten Erzählmustern der Menschheitsgeschichte. Und wir haben schon die Büchse der Pandora, dass der Mensch etwas öffnet und dann kommt Unheil über den Menschen. Und dieses Narrativ haben wir heute genauso mit künstlichen Intelligenzen.
Der Science-Fiction-Klassiker Matrix treibt die religiösen Bezüge auf die Spitze. Quasi jede Szene ist vollgepumpt mit Religion, meint der Religionswissenschaftler Michael Blume.
Das ist wirklich verfilmte Gnosis. Also die ganze Welt wird uns von einer Superintelligenz vorgespielt und wir müssen uns daraus befreien. Das Paradies heißt Zion, wo die Letzten kämpfen und so. Also wer wirklich einen Film, in der wirklich in jeder Einstellung religiöse Motive kommen sehen will, der muss sich einmal durch Matrix durcharbeiten.
Sogar die Hauptfigur ist eine Art Science-Fiction-Jesus, erklärt Nadine Hammele.
Neo, der Protagonist der Geschichte, opfert sein eigenes Leben im Wohle der Menschheit. Aber Neo kann dann wieder auferstehen und da wird auch wieder dieser Bezug zu Jesus Christus ganz deutlich.
Alles nur Kino? Nein. Denn die Science-Fiction-Filme prägen mit ihren Fantasien von KI auch die Gedankenwelt von Tech-Milliardären wie Elon Musk und Jeff Bezos. Für die Heidelberger Religionswissenschaftlerin Inken Pohl steht fest, dass
Science-Fiction-Autoren einen großen Einfluss haben auf die Tech-Giganten. Das sagen sie auch selbst. Musk und Bezos sagen selbst, sie sind große Star-Trek-Fans.
Und, so Inken Pohl, sie setzen auf die alten religiösen Erzählmuster, die das Kino neu in Szene setzt. Zum Beispiel Erlösung.
Denn sie sagen, wir können die Menschheit retten mithilfe der künstlichen Intelligenz und die Probleme der künstlichen Intelligenz selbst und die Frage, ob die von den Tech-Giganten gegebenen Antworten passen zu den Fragen, die die meisten Menschen auf der Welt haben, die wird dadurch ausgeblendet. Das sind sozusagen Nebelkerzendiskurse.
Damit musste sich der gute alte Terminator noch nicht herumschlagen. Er hätte die Frage nach Religion vermutlich ganz einfach beantwortet.
Ich bin programmiert, nicht erleuchtet.
Marc Kleber über Religion und Film.
Kultur.
Als die Joan Miró-Stiftung in Barcelona vor 50 Jahren ihre Türen eröffnete, war Spanien noch eine Diktatur und Franco zwar schwer krank, aber politisch noch fest im Sattel. Auf eine feierliche Einweihung verzichtete der katalanische Maler und Bildhauer deswegen damals. Das von ihm initiierte Zentrum sollte sich in den Jahren der Demokratisierung dann aber zu einem Motor der kulturellen Erneuerung entwickeln. Julia Macher mit einem Überblick.
Als offene Tür in die Zukunft wollten Joan Miró und der mit ihm befreundete Architekt Josep Lluís Sert die Miró-Stiftung gestalten. Und tatsächlich, kaum hat man den weißgetünchten Bau mit seinen kubistisch anmutenden Türmchen und den breiten Glasfronten betreten, lockt es Besucher schon wieder ins Freie. Auf den Hof mit dem Panoramablick über Barcelona, gekrönt von Luna, Sol y una Estrella, von Mond, Sonne und einem Stern, einer von Joan Miros verspielten Skulpturen. Dass die Architektur ebenso Teil der künstlerischen Erfahrung ist wie Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen des katalanischen Künstlers, ist für Direktor Marco Daniel auch 50 Jahre nach Eröffnung eine der großen Besonderheiten des Hauses.
Dieser Hof, auf dem wir jetzt stehen, war eine Idee von Miró. Miró wollte, dass das hier ein Ort ist, wo man nachdenken kann, wo man sich ausruhen kann. Also er hatte eine ganz moderne Vorstellung davon, was ein Museum ist. Dass es nicht nur eine Arbeit ist für den Besucher, sondern auch, um wirklich eine interessante Erfahrung zu haben, in der die Beziehung zwischen den Kunstwerken, der Architektur und der Natur unheimlich wichtig ist.
Ebenso modern war die Konzeption der Stiftung als interdisziplinäres Zentrum für alle Kunstrichtungen, von elektronischer Musik über Puppenspiel bis zu Performances. Wenige Monate vor dem Tod des Diktators Francisco Franco eröffnet, wurde das Haus so zum Motor von Spaniens kultureller Erneuerung.
Für ihn war das unheimlich wichtig, dass es nicht nur ein Museum seiner Arbeit sein würde, kein Mausoleum, sondern ein Zentrum, was aktiv ist, was lebendig ist.
Seit Miros Tod 1983 liegt der Fokus des Hauses zwar auf der Sammlung, aber mit wechselnden Ausstellungen und dem alle zwei Jahre vergebenen Joan Miró-Preis versteht man sich immer noch als Seismograf der Kunstwelt und gehört zu den großen Kulturinstitutionen der Mittelmeermetropole. Die Ausstellung »Die Poesie hat gerade erst begonnen« zeichnet die Entstehungsgeschichte nach. Ein dreiköpfiges Kuratorenteam hat gemeinsam mit Künstlern Archivmaterial zu Collagen drapiert. Begriffe und Bilder stehen sich in surrealistisch anmutenden Assoziationen gegenüber. Und wer mag, kann in ein wattiertes Kostüm schlüpfen und selbst zu einem Miró-Werk werden. Eine polyphone Kollektivarbeit, die Ausstellungskoordinatorin Martina Milà als sehr inspirierend bezeichnet. Wir wollten keine geschlossene Erzählung abliefern, sondern zeigen, wie unterschiedlich die Materialien interpretiert werden können. Es geht uns explizit darum, etwas vom Gründungsgeist wieder auferstehen zu lassen, von dieser sehr experimentellen, sehr zeitgenössischen, bahnbrechenden Arbeitsweise, die auch für die politische Öffnung während der Demokratisierung steht. Zeug zum internationalen Publikumsmagneten hat die für Oktober programmierte Ausstellung Miró und die Vereinigten Staaten. Sie zeigt den Einfluss, den Miró während seiner 7 langen USA-Reisen auf Künstler wie Jackson Pollock, Louise Bourgeois und Mark Rothko ausübte. Und quasi als Geschenk an sich selbst nutzt die Stiftung das Jubiläum für eine Neuordnung der Sammlung. Statt auf die fertigen Werke soll der Fokus auf den Schaffensprozess gelenkt werden. Joan Miró, der noch im hohen Alter mit dem Zerschlitzen und Verbrennen seiner Leinwände gegen allzu viel Ehrfurcht vor dem fertigen Werk protestierte, hätte dieser prozessorientierte Ansatz wohl gut gefallen.
Standpunkte.
Die Gefahr durch Extremisten steigt in Deutschland immer weiter an. Das ist das Fazit des jüngsten Jahresberichtes, den das Bundesamt für Verfassungsschutz vorgelegt hat. Demnach stieg besonders die Zahl der Rechtsextremisten. Ein Plus gab es aber auch im Bereich der Linksextremisten und des Islamismus. Für den Kölner Stadtanzeiger schreibt der Bericht den Trend der vergangenen Jahre auf beängstigende Weise fort.
Die Zahl der Extremisten, von denen viele gewaltbereit sind, wächst nicht mehr, sie explodiert geradezu. Vorbei sind die Zeiten, da es sich um Randgruppen handelte, die von den Fachabteilungen des Inlandsnachrichtendienstes in großer Ruhe bewirtschaftet werden konnten. Stattdessen wuchert der Extremismus allen voran, der von rechts außen in die Mitte hinein oder, je nach Sichtweise, aus der Mitte heraus.
Unser Gastkommentator ist heute Felix Dachsel vom Spiegel. Und für ihn zeigt der Bericht, wie sehr unsere Gesellschaft durch Extremisten bedroht ist.
Man würde Extremismus allerdings falsch verstehen, wenn man ihn isoliert betrachten würde als ein von der Gesellschaft abgekapseltes Ereignis. Extremismus nährt sich auch durch Vorstellungen, die in der Mitte der Gesellschaft existieren. Der Bericht zeigt beispielsweise ein erhöhtes Bedrohungspotenzial durch Islamismus. Angeheizt wird der islamistische Hass auch durch den Nahostkonflikt. Die demokratische Mitte muss diesen Hass eindämmen. Wenn sie allerdings Hetze gegen Israel als politischen Protest idealisiert, begünstigt sie diesen Hass. Extremisten sind machtlos in resilienten Gesellschaften. Eine Gesellschaft allerdings, die nicht mehr fähig ist, Kritik an Israel zu unterscheiden von antisemitischem Wahn, ist verführbar. Je mehr an Universitäten, auf Theaterbühnen und auf Filmfestspielen der jüdische Staat verteufelt wird, desto eher fühlen sich Extremisten im Recht.
Meint Felix Dachsel vom Spiegel. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt auf die offenbar besonders große Wirkung rechtsextremistischer Agitation in den sozialen Medien.
Dazu trägt die breite Palette ihrer Themen bei. Nationalismus, Rassismus, Migration, Krieg, Antisemitismus, Autokratien, die den Westen zum Feind erklären und eine in weiten Kreisen gescheiterte Erinnerungskultur. Innenminister Dobrindt hat zwar recht, wenn er eine direkte Linie zur AfD nicht ziehen will, aber die indirekte Linie ist doch so dick wie das Zündholz eines Brandstifters. Mag sein, dass die Attraktion gesichert rechtsextremistischer Irrlehren abnimmt, wenn erfolgreiche Politik, wie Dobrindt meint, Überzeugungskraft entwickelt. Gewaltbereiter Extremismus wird sich davon aber nicht beeindrucken lassen, weder linker noch rechter.
Und für die Neue Osnabrücker Zeitung zeigt der Bericht, dass sich mehr und mehr Bürger vom gesellschaftlichen Konsens einer liberal-rechtsstaatlichen Ordnung verabschieden. Und jetzt müssen wir leider unterbrechen. Das tut mir leid, wir haben einen Falschfahrer. Vorsicht bitte. Falschfahrer auf der A28 Leer Oldenburg. Zwischen Annamer und Neuenkruge kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A28 Leer Oldenburg zwischen Annamer und Neuenkruge ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. Und jetzt schaue ich mal kurz zur Technik. Schaffen wir den Kommentar noch? Den schaffen wir noch. Dann spielen wir jetzt den Kommentar der Osnabrücker Zeitung.
Selbige ist nicht mehr nur unter Druck. Sie ist tatsächlich in Gefahr. Hinter dem Phänomen Extremismus verbergen sich ganz unterschiedliche Anschauungen. Da gibt es Reichsbürger und Antisemiten, Antifa- und Klimaaktivisten sowie Salafisten.
Und da muss ich leider nochmal durch und somit abbrechen. Noch ein Falschfahrer. Achtung, Falschfahrer auf der A60 Mainz-Bingen zwischen Mainz-Finden und Dreieck Mainz kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A60 Mainz-Finden und Dreieck Mainz ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. Und jetzt die Nachrichten und ich sage Tschüss und gute Nacht. Mein Name ist Peter.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Pokoing Choing. Guten Morgen. Nach dem Amoklauf an einer Oberschule im österreichischen Graz ist das Motiv weiter unklar. Auch ein Schreiben des 21-jährigen Täters helfe den Ermittlern nicht weiter, sagte im ORF-Fernsehen der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Ruf. Der Angreifer hatte 10 Menschen erschossen und sich danach selbst getötet. 11 Personen wurden teils schwer verletzt. Aus Wien, Wolfgang Fichtel.
Eine stille Gedenkminute landesweit. So will Österreich heute der Opfer des Amoklaufs in Graz gedenken. Und zwar genau um 10 Uhr vormittags, der Uhrzeit, zu der gestern die ersten Notrufe ankamen, die von Schüssen und Schreien an dem Grazer Gymnasium berichteten. 3 Tage Staatstrauer sind verordnet.
Der US-Bundesstaat Kalifornien geht gegen den von Präsident Trump angeordneten Einsatz von Soldaten in Los Angeles vor, mit einer einstweiligen Verfügung vor Gericht. Der demokratische Gouverneur Newsom sagte zur Begründung, die Entsendung ausgebildeter Kriegssoldaten sei beispiellos und bedrohe den Kern der Demokratie. Trump hatte nach tausenden Kräften der Nationalgarde hunderte Marinesoldaten nach Los Angeles geschickt. Anders sind Zusammenstöße nach friedlichen Protesten gegen Razzien der US-Einwanderungsbehörde. Uta Kletzing wird neue Gleichstellungsbeauftragte Brandenburgs. Das hat die Landesregierung in Potsdam bekannt gegeben. Demnach soll die Politikwissenschaftlerin und Psychologin ihr Amt am 16. Juni antreten. Annette Kufner, RBB 24.
Sie sehe sich als Beraterin der Landesregierung, sagte Kletzing in Potsdam. Mit Blick auf die ungleiche Zahl von Frauen und Männern in der Politik und in den Parlamenten, sagte sie, nicht die Frauen müssten sich ändern, sondern die Spielregeln. Geprüft werden könnte laut Kletzing ein neuer Anlauf für ein Paritätsgesetz oder mögliche Verfassungsänderungen. Die 49-Jährige war bis April Personalleiterin der Landeshauptstadt Potsdam. Davor hat sie unter anderem bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung gearbeitet.
Berlin und Prag feiern heute 30 Jahre Städtepartnerschaft. Dazu empfängt der regierende Bürgermeister Wegner am Mittag seinen Kollegen aus der tschechischen Hauptstadt Svoboda. Schon vor dem Treffen lobten sie die rege und lebendige Verbundenheit zwischen beiden Metropolen. Es gebe einen Austausch in der Kultur zwischen den Universitäten und auch in den Bereichen Sicherheit und Krisenmanagement, hieß es. Berlin hat derzeit 19 Städtepartnerschaften, wobei die mit Moskau